Heute im Interview ist Svitolina Ortega. Sie ist in Sofia in Bulgarien geboren und kam mit 8 Jahren nach Österreich. Sie ist ausgebildete Sprach- und Literaturwissenschaftlerin, Autorin, Übersetzerin, Dolmetscherin, Workshopleiterin und Beraterin. Sie ist dreisprachig in Bulgarisch, Spanisch und Deutsch aufgewachsen und erzieht auch ihre Kinder in diesen 3 Sprachen. Sie ist Expertin zum Thema Mehrsprachigkeit und berät und trainiert Eltern, Lehrer und Lehrerinnen, Kinderpädagoginnen und Kinderpädagogen und Unternehmen zu diesem Thema. Herzlich willkommen, Frau Ortega. Ich freue mich, dass es geklappt hat.
Danke für die Einladung, Herr Gehlmann. Ich freue mich schon auf unser Gespräch.
Ich würde ganz gerne in die Schiene Pädagogen und Erzieher gehen, weil das einer Ihrer Säulen ist, die Sie auf Ihrer Webseite und die Sie in Ihrer täglichen Arbeit, wo Sie in Kontakt kommen und so ein bisschen auf das Bildungssystem hinarbeiten. Und da würde ich ganz gerne mit der Frage einfach anfangen, was kann man beim Bildungssystem verbessern, um die mehrsprachige Erziehung mehr zu fördern?
Oder würden wir einige Dinge einfallen? Aber ich möchte mal mit dem Dringendsten beginnen, und zwar der ganzheitlichen Betrachtung von Sprachbildung und Spracherziehung, in der die anderen Sprachen neben Deutsch der Kinder und Jugendlichen nicht außer Acht gelassen werden sollten. Man ist so gewohnt, immer den Fokus aufs Deutsche zu legen und vernachlässigt dabei diese anderen Kompetenzen, die letztendlich ja auch für den Erwerb des Deutschen ganz maßgeblich sind. Und dann würde ich natürlich ein Stück weitergehen und sagen, die Methoden dazu bräuchte man natürlich dann auch. Also der gute Wille reicht nicht, man muss auch wissen, wie das funktioniert und wie es langfristig vor allem dann auch die Kinder dann gut unterstützt. Und in diese Richtung fehlt noch einiges. Es gibt schon einige gute Schritte, die getan wurden, aber weit nicht genug.
Und was läuft da konkret schief aus Ihrer Sicht? Also was sind die Probleme?
Das Hauptproblem ist, dass dieser Fokus, dass Deutsch das einzig Wahre und Wichtige ist, was zum Teil natürlich stimmt, weil wenn ein Kind in einer deutschsprachigen Umgebung sozialisiert wird, dann ist diese Sprache ganz, ganz wichtig, um in der Gesellschaft anzukommen, später im Berufsleben anzukommen. Aber um dorthin zu gelangen, damit Kinder sprachlich sich gut entwickeln, sollte man ihre anderen Sprachkompetenzen mit beachten. Dann funktioniert es viel besser, viel effizienter und es ist für die gesamte Entwicklung des jungen Menschen auch viel förderlicher, also auch für die Persönlichkeit, für das Selbstwertgefühl. Und wie man es anstellt, es gibt wunderbare Methoden, die derzeit größtenteils noch unter den Wissenschaftlern hin und her gereicht werden und nicht im Klassenraum ankommen, also Mehrsprachigkeitsdidaktik im Prinzip. Und das klingt jetzt komplizierter, als es ist. Also es gibt ganz einfache Methoden, die man immer wieder im Klassenzimmer mit den Schülerinnen und Schülern oder auch in der Elementarpädagogik anwenden kann, um so die Kinder von Anfang an mit dem Gefühl aufwachsen, Deutsch ist meine Sprache und noch etliche weitere Sprachen sind auch meine Sprachen. Das heißt, das führt mich auch zu einem weiteren Punkt noch hinzu, die Aufwertung nicht nur der weiteren Sprachkompetenzen, die mitgebracht werden, sondern auch des Deutschen. Es gibt viele Kinder, die zu Hause eine andere Familiensprache als Deutsch haben und mit dem Gefühl aufwachsen, Deutsch sei so Zweitsprache oder sogar Fremdsprache oder irgendwie, also wenn ich sehe, wie Jugendliche manchmal ihre Deutschkompetenzen in ihren Lebenslauf formulieren, da wird mir richtig traurig ums Herz. Also die schreiben Deutsch in Wort und Schrift oder so. Dabei sind sie ja in einem deutschsprachigen Land sozialisiert worden. Also auch ihnen das Selbstwertgefühl zu geben, Deutsch ist meine Sprache und damit kann ich alles erreichen. Also eine gute, solide, emotionale Bindung auch zu der Umgebungssprache aufzubauen.
Und wo kann man da konkret ansetzen? Also ich gehe mal davon aus, dass die Lehrer der beste erste Anknüpfungspunkt ist. Oder wo sollte man, wo ist die Schnittstelle, wo man am meisten erreichen kann und wo am meisten schief läuft?
Naja, man müsste schon in der Elementarpädagogik beginnen. Das wäre natürlich optimal, wenn schon ab Kita und Kindergarten die Pädagoginnen und Pädagogen soweit ausgebildet wären, ein Auge dafür zu haben und auch methodisch ausgebildet wären dafür. Natürlich dann weiter in der Grundschule und weiterführende Schule, nach der Grundschule, was dann auch immer kommt. Bei uns heißt das ja anders als bei Ihnen in Deutschland. Aber nicht das Gefühl zu haben, da im Kindergarten, was da auch passiert, das ist irgendwie, ja, da wird ja nur gespielt. Nein, überhaupt nicht. Das ist ganz, ganz maßgeblich für die spätere sprachliche Entwicklung der Kinder, was dann in der Schule passiert. Da kann man schon sehr viel tun in dieser Zeit von Kita in den Kindergarten. Das heißt, die Ausbildung und Fortbildung von Pädagoginnen und Pädagogen, aber auch die Eltern. Auch die Eltern brauchen wichtige und zentrale Informationen. Das heißt, Elternbildung, die ganz meiner Meinung nach total zu kurz kommt. Ganz wenig Angebote und ganz wenig finanzielle Ressourcen für die Bildungseinrichtungen, um Angebote zu machen.
Und was für eine Ausbildung wäre das jetzt für Pädagogen als Beispiel?
In der bestehenden Ausbildung der Pädagogen müsste es noch zusätzlich solche Tools geben, die sich ganz konkret damit beschäftigen, wie Kinder, die mit verschiedenen Sprachen groß werden, am besten unterstützt werden, welche Methoden es da gibt. Und das müsste Teil ihrer regulären Ausbildung sein oder zumindest einer sehr fundierten Fortbildung für diejenigen, die schon fertig sind mit ihren Ausbildungen. Und wie gesagt, es gibt immer zwei Gruppen, die ganz maßgeblich sind für die Sprache eines Kindes. Das sind die Pädagogen und das andererseits natürlich die Eltern.
Also hier wäre vor allem die Politik gefragt oder der Kindergarten, dass da die Ausbildung geändert wird.
Ja, das wäre natürlich gut, wenn diejenigen, die verantwortlich sind für die Curricula der Ausbildungen, auch diesen Bedarf erkennen und entsprechend auch die Ausbildungen anpassen. Es gibt auch Bundesländer, also sowohl in Deutschland wie auch in Österreich, die mehr Angebote geben, zum Beispiel was die Herkunftssprachen der Kinder angeht. Und es gibt dann wieder Bundesländer, wo ein vollkommenes Brachland vorzufinden, also da kann man nur träumen von dem, wie es den anderen geht. Ich kenne mich jetzt nicht ganz genau aus, wie es in Deutschland ist, aber schon ein bisschen. Und den Einblick, den ich genommen habe, ist, dass es das gleiche Ungleichgewicht gibt wie in Österreich. Also wir haben sehr viele Angebote in Wien und dann schaut es schon wieder ganz triest aus in den anderen Bundesländern. Auch da wäre Nachholbedarf, die Möglichkeit zu geben, in der Herkunftssprache Bildungsniveau zu erreichen, mit Schriftsprache umzugehen, also lesen und schreiben zu lernen, das kommt auch in Deutschland. Und das erkennt die Politik.
Also, das hört sich ja nach einem längerfristigen Prozess an, aber wenn wir jetzt von Pädagogen ausgehen, die das ganz interessant finden und die möchten das auch gerne umsetzen, aber die haben gerade nicht die Möglichkeit, vielleicht einen Kurs zu besuchen und sehen sich jetzt dieses Interview an und wollen das irgendwie einsetzen. Haben Sie da irgendwelche konkreten Ratschläge, was kleine Dinge sind, die aber einen großen Effekt haben?
Also ich glaube, man kann mit kleinen Dingen sehr viel bewirken. Ich würde zuerst mit der Wertschätzung anfangen und die anderen Sprachen mit einbinden in die Unterrichtsarbeit. Also zum Beispiel, wenn man mit jüngeren Kindern arbeitet, dann können das sehr kleine Sequenzen sein, die aber zu einer Gewohnheit werden können. Also wir begrüßen uns, wir verabschieden uns in unterschiedlichen Sprachen. Und natürlich nicht nur in Englisch, Italienisch und Spanisch. Also die Sprachen, wo man immer so das Gefühl hat, ja, die kommen sowieso vor, sondern wirklich die Sprachen der Kinder. Vielleicht ist es Thai, vielleicht ist es Türkisch, vielleicht ist es Khmer, was auch immer die Kindergruppe oder die Klasse hergibt. Dann würde ich immer wieder diese Kompetenzen auch von den Kindern, also die Kinder einladen, diese Kompetenzen im Unterricht einzubringen. Kleinprojekte. Oder das muss keine große Sache sein. Ja? Zu jedem, man, praktisch zu jedem Thema kann man auch die Kinder fragen, ob sie irgendwie sich einbringen können mit ihrem Know-how. Mhm. Was ich auch besonders fein finde, ist, wenn im physisch diese Mehrsprachigkeit auch sichtbar wird. Dass man irgendwas hängen hat an der Wand, wo man sieht, wie sieht denn das aus, wenn das geschrieben ist in Griechisch, in griechischer Schrift zum Beispiel, ja, oder ja, welche Sprachen dann auch immer in der Gruppe sind, oder am Gang, oder die Eltern können etwas schreiben. Also das wäre dann natürlich optimal, dass man verbindet, nicht nur die Sprachen der Kinder sind sichtbar, sondern auch die Eltern sind sichtbar. Ja, aber die Pädagogen beschweren sich immer, ja, die Eltern bringen sich nicht ein und die verstehen irgendwie gar nichts und die bemühen sich nicht. Aber wo kommen denn die Eltern in diesem Bildungskontext überhaupt vor? Da steht ja normalerweise, in der Schule steht ja immer so ein Schild, da steht, bis hierher, wir schaffen den Rest alleine. Ja, also die Eltern dürfen sozusagen die Kinder auch gar nicht weiter begleiten, was ja auch fein ist, die Kinder sollen selbstständig Schuhe ausziehen und sowas. Aber die... Das Gesamtbild ist, ihr bleibt draußen. Mhm. Und dann kann man sich nicht wundern, dass die Eltern sich auch nicht einbringen. Das heißt, die Eltern reinzuholen, sie zu engagieren, sie einzuladen, sich einzubringen mit dem, was sie am besten können, zum Beispiel verschiedene Sprachen, verschiedene unterschiedliches Wissen auch über Kulturen. Das würde ich Pädagogen anraten und da braucht es nicht besonders viel.
Also es geht darum, im Kindergarten, in der Kita, in der Schule Fremdsprachen oder Allgemeinsprachen, verschiedene Sprachen, die jetzt nicht unbedingt zu den populären Sprachen zählen, mehr zu normalisieren. Also dass die einfach auch einen Teil in ins Klassenzimmer finden und dass es ganz normal ist, dass verschiedene Sprachen dort verwendet werden.
Genau, und auch, dass diese Sprachen erklingen können. Mhm. Dass wir mal, wenn wir gemeinsam arbeiten in der Klasse, dass wir plötzlich irgendwas hören in einer anderen Sprache. Ja, dass zu diesem Thema ein kurzes Interview gemacht wurde und dieses Interview beispielsweise wurde auf Serbisch geführt und dann hören wir kurz da hinein. Wir beackern das Thema XY und dann gibt es eine kurze Sequenz und jemand erzählt uns in seiner Sprache kurz zu diesem Thema etwas. Also auch wirklich die Sprachen hörbar zu machen und die Kinder daran zu gewöhnen, dass es ganz viele Sprachen gibt in unserer Gesellschaft, die alle gleich wert sind, gleich wert gesprochen zu werden, überall gesprochen zu werden und dass es gar nicht schlimm ist, wenn man nicht jedes Wort versteht.
Okay. Und wie sollen dann Lehrer damit umgehen, wenn die Sprache nicht verstehen, was in den meisten Fällen der Fall sein wird? Wenn vielleicht die Kinder dann etwas erzählen und die Lehrer haben ja gar keine Kontrolle darüber, während vielleicht ein anderer Mitschüler es verstehen könnte. Wie können Lehrer oder Pädagogen damit umgehen?
Wenn der Umgang mit dieser Vielsprachigkeit kanalisiert ist und Teil der Unterrichtsarbeit ist, dann hat das ja auch einen Anfang und ein Ziel. Und wenn man jetzt sagt, dann erzählt einer der Schüler etwas in seiner Herkunftssprache, dann erklärt er uns nachher, was das war zum Beispiel. Oder vorab schreibt er uns ein paar Worte auch dazu. Also das kann man ja im Vorhinein schon so gestalten, dass es darum geht, eine Fremdsprachenerfahrung zu machen, in etwas einzuhören, aber gleichzeitig für die gesamte Klasse einen Mehrwert daraus zu generieren. Also es braucht natürlich schon eine Vorarbeit, das Ganze. Das ist jetzt die Unterrichtsarbeit. Und das andere ist, wenn man jetzt sagt, die Pause. Und in der Pause ist es dann erlaubt, zum Beispiel alle Sprachen zu verwenden und mit allen Sprachen zu sprechen. Und wenn jetzt jemand dazukommt, der die Sprache nicht versteht, dann könnte man zum Beispiel sagen, und dann switchen wir. Das ist eine fantastische Übung auch für das Gehirn und auch für die Sprachentwicklung der Kinder, dass sie gezielt lernen zu switchen, dass sie gezielt lernen, Sprachen situationsgerecht zu verwenden und nicht einfach so, wie es sich manche Schulen ganz leicht machen und sagen, hier wird Deutsch gesprochen, Punkt. Mhm.
Also ich erinnere mich da an eine Geschichte. Ich war früher im Schwimmercamp Da gab es dann eine Woche, sind wir jeden Tag geschwommen und ich habe dann mit einem anderen russischsprachigen Schwimmer auf Russisch gesprochen. Und das fand der Trainer überhaupt nicht gut, vor allem weil auch die anderen nicht verstehen. Also, wie kann man mit sowas umgehen? Ich kann auch verstehen, dass das dann für Pädagogen, die haben nicht wirklich die Kontrolle darüber, was gesprochen wird, und andere Mitschüler oder Teilnehmer könnten sich dann auch ein bisschen verprellt fühlen. Also wie kann man da die Brücke bauen?
Naja, diese Brücke ist ein langfristiges Bauprojekt. Das muss man erstmal auch für sich so assimilieren und sich damit abfinden. Wenn man es ernst meint, dann muss es auch ernst gemacht werden und langfristig gemacht werden. Und stückweise zum Beispiel die Kinder und auch die Pädagogen mit diesen Fremdsprachenerfahrungen, die man auch immer wieder einbaut, daran gewöhnen, dass es nicht schlimm ist, etwas zu hören und nicht jedes Wort zu verstehen, weil es nicht sofort heißt, jemand spricht schlecht über mich, sondern jemand teilt sich mit in der Sprache, die ihm jetzt gerade aus dem Herzen kommt. Und wenn man sich mit dem Thema ernsthaft beschäftigt, versteht man auch die Hintergründe dabei und versteht eben, dass es nicht gegen einen gerichtet ist oder man jemanden ausschließen möchte, sondern dass es so emotionale Momente sind, wo wir zu den Sprachen greifen, weil es emotional gerade passt. Und wenn diese Einstellung sich auch verändert, dann verändern sich ganz viele Haltungen. Dann fühlt man sich auch nicht verunsichert als Pädagoge. Und dann kann man auch so eine Art Verhaltenskodex gemeinsam erarbeiten und gemeinsam, nicht von oben herab, sondern wirklich mit der Gruppe gemeinsam, wenn jemand dazukommt, der nicht versteht, dann switchen wir. Oder wenn wir in der Gruppe sind und etwas uns austauschen, dann machen wir eine kurze Rückübersetzung für die anderen. Also da gibt es viele schöne Methoden. Oder was ich auch aus einer Schule kenne in Wien, das mir sehr gut gefällt, aus einer Grundschule, die haben dann so Bereiche, auch physische Bereiche, räumliche Bereiche, wo man sich sozusagen ein bisschen zurückziehen kann und in seiner Sprache sprechen kann. Und das finde ich auch ganz schön, dass man irgendwie das Gefühl, nicht das Gefühl haben muss, okay, dann ist jemand ein bisschen angekratzt, sondern das ist so der vielsprachige Raum, wo jemand sprechen kann, wie er möchte und wie er will. Aber all diese Dinge brauchen den Hintergrund. Wenn man den nicht verinnerlicht hat, dann funktioniert es nicht, dann wird es so ein von oben herab oder jemand fühlt sich dann doch unwohl und sagt dann einfach nichts. Und ich würde jeder Bildungseinrichtung raten, das auf sich zu nehmen, weil das so lohnenswert ist.
Und wie machen Sie dann die Arbeit? Also wie beraten Sie Bildungseinrichtungen, Pädagogen? Wie genau passen Sie in dieses Puzzle rein?
Was ich hauptsächlich mache, sind Fortbildungen und Seminare. Und je nachdem, wo der Schuh drückt, bei der jeweiligen Bildungseinrichtung, überlegen wir uns dann, wo wir die Schwerpunkte setzen. Also beispielsweise planen wir jetzt gerade ein Seminar für eine Grundschule in Wien, die sich jetzt noch nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt haben und wo wir ganz viel Hintergrundwissen mitbringen, methodisches Wissen mitbringen, aber auch eben das Konzept, wie gehen wir denn als Schule mit Mehrsprachigkeit um? Nicht, dass jeder Lehrer nur für sich das Süppchen kocht, was auch wichtig ist und schön ist, weil jeder hat ja auch eine andere Gruppe, die unterschiedliche Bedürfnisse hat und unterschiedliche Konstellationen von Sprachen, aber auch, dass wir als Gesamtbildungsinstitution damit umgehen, nach außen auch damit umgehen. Wie machen wir das sichtbar und wie zeigen wir, dass wir zu unserer Mehrsprachigkeit stehen? Und da geht es natürlich auch viel um Konzeptuelles, das wir gemeinsam dann entwickeln. Und genauso bei Kindergärten, wo wir zum Beispiel einerseits Fortbildungen für die Pädagogen machen, aber auch Vorträge für die Eltern, weil es beide Seiten braucht. Um wirklich nachhaltig mit dem Thema zu arbeiten und sogar manchmal auch mit den Kindern selbst. Wir machen auch Workshops mit Kindern, mit den Kindern selbst.
Wie entscheidet dann eine Bildungseinrichtung, dass sie gerne mit Ihnen zusammenarbeiten würde? Also wie kommt das zustande? Also was für Probleme sehen die bei sich und wie kommen die dann zu dieser Entscheidung?
Also manchmal sind es tatsächlich Probleme, wenn sie merken, da ist so eine große Vielfalt oder auch nicht Vielfalt, sondern manchmal gibt es ja auch homogene Gruppen, also zum Beispiel Schulen, wo ganz viele serbisch, bosnisch, kroatisch und türkischsprachige Kinder sind, also zwei große, eigentlich homogene Gruppen. Und man merkt, dass es funktioniert nicht so ganz gut mit der Wissensvermittlung. Oder ganz das Gegenteil, also sehr heterogen, ganz viele unterschiedliche Sprachen. Und man merkt, das bräuchte hier mehr Know-how als das Herkömmliche. Und dann kommen sie auf uns zu. Ja, bei den Kindergärten ist es nicht jetzt so sehr, dass der Schuh drückt, sondern dass man einfach merkt, okay, das sind viele Sprachen da und wir tun eigentlich nichts damit und es wäre schön, auch damit weiterzuarbeiten. Also der Leidensdruck kommt meistens in der Schule und im Kindergarten ist es meistens so, dass die Pädagogen einerseits sehr aufgeschlossen sind, also das ist meine Erfahrung, so die wollen auch viel machen, aber die haben noch viel weniger Hintergrundwissen, als es die Schulpädagogen haben, weil sie in ihrer Ausbildung, in ihrer regulären praktisch dazu gar nichts vermittelt bekommen. Ja, also das sind so die gängigen Wege. Und manchmal machen wir das schulintern, wo wir uns eben die ganze Bildungseinrichtung ansehen. Manchmal sind es punktuelle Seminare, wo wir zum Beispiel was für Fremdsprachenlehrer anbieten, also mehrsprachige Klassen im Fremdsprachenunterricht. Und ja, also so ähnlich sind die Settings.
Jetzt haben wir kurz vorhin die Eltern angeschnitten, dass die so ein bisschen ihre Verantwortung fast gezwungenermaßen abgeben, weil das von denen erwartet wird. Aber wie könnten trotzdem Eltern oder wie sollten Eltern in diesen Prozess mit eingegliedert werden oder wie sollten sich Eltern in diesem Prozess verhalten, auch wenn sie sehen, dass ihre Kinder Probleme haben in der Schule mit ihrer Muttersprache, die eben nicht Deutsch ist in diesem Fall?
Ja, das kommt darauf an, ob die zum Beispiel die Eltern versiert sind in Deutsch. Das ist ganz eine andere Situation, als wenn die Eltern kein Deutsch oder sehr wenig Deutsch sprechen. Im Grunde geht es darum, dass das Stärken von Sprache für ein Kind immer gut ist. Und egal, welche Sprache es ist. Also wenn die Eltern das Gefühl haben, oder das Kind hat jetzt Schwierigkeiten in der Schule und ich kann nicht so gut mitlernen mit dem Kind, dann geht es sehr viel um Motivation bei dem Kind zu generieren und mit dem Kind sich sprachlich in der Familiensprache zu beschäftigen. Weil eine Sprache der anderen niemals schaden kann. Wenn ein Kind sich sprachlich gut entwickelt auf, sagen wir beispielsweise Arabisch oder Türkisch, dann wird es immer so eine Schleife, eine Positivschleife zum Deutschen haben irgendwann. Auch das Kind, dem Kind vorzulesen, das Kind mit Schriftsprache vertraut zu machen. Und natürlich, wenn die Eltern gut Deutsch können, dann einfach mitlernen und einfach die Sprachkompetenzen, die da sind, stärken. Ich sage immer zu den Eltern, die zu mir in die Fortbildungen kommen, es gibt eine Verantwortung für alle Sprachen im Leben des Kindes von Seiten der Eltern. Für die, die wir als Kommunikationssprache haben, das ist eine direkte Verantwortung, aber es gibt auch eine moralische Verantwortung gegenüber den anderen Sprachen, die jetzt nicht Kommunikationssprache sind, sei es Deutsch oder Englisch oder was auch immer. Und da ein Auge drauf zu haben und nicht das Gefühl zu haben, ja, mein Kind spricht jetzt Deutsch besser als ich und ich brauche es jetzt nicht mehr zu begleiten. Die Kinder nehmen wahnsinnig viel mit von den Eltern, auch wenn die Eltern gar kein Deutsch sprechen sollten. Diese Begleitung, diese sprachliche Begleitung, das brauchen Kinder und sie brauchen auch das Gefühl, jemand ist da, der mich unterstützt, der mich stärkt. Ja. So zusammengefasst.
Wie kann jetzt, das war jetzt ein bisschen konzeptionell, also wie kann jetzt diese Begleitung konkret aussehen von den Eltern, egal ob sie Deutsch gut sprechen oder nicht so gut sprechen?
Sich interessiert zu zeigen, immer wieder zu schauen, was wird in der Schule gelernt, was sind die Hausübungen, kann ich dich irgendwie unterstützen, gemeinsam Kinderbücher lesen, vorlesen oder gemeinsam lesen, alphabetisieren in der Familiensprache zum Beispiel, Geschichten erzählen, einfach viele Gesprächssituationen zu schaffen und ganz viel ernst gemeintes Interesse zu zeigen. Und die Schriftsprache zum Beispiel, das ist etwas, was Kindern sehr weiterhilft, sich weiterzuentwickeln in der Schule. Und Eltern haben so das Gefühl, naja, ich kann ja jetzt nicht gut auf Deutsch vorlesen, dann kann ich da auch nicht viel machen. Dann lesen sie in der Familiensprache vor. Mhm. Das auch, das inspiriert die Kinder, das stützt sie, das ist ganz wichtig und wirkt sich auf den gesamten Schulerfolg gut aus. Mhm. Gesprächssituationen abseits des, also wenn es möglich ist, ich weiß, es ist natürlich im Familienalltag, ich bin selbst Mutter, mal auch untergeht, aber auch Gesprächssituationen zu suchen, abseits vom Alltag. Mhm. Dass man nicht immer über die gleichen Themen spricht, damit das Kind sich im Wortschatz und in grammatikalischer Struktur auch weiterentwickeln kann. Mhm.
Und wie sieht die Schnittstelle von Lehrern zu Pädagogen aus? Das war jetzt vor allem, wie sollten Eltern mit ihren Kindern umgehen in der Muttersprache? Und wie kann da eine Zusammenarbeit mit Pädagogen aussehen? Zum Beispiel auch Pädagogen, die den Eltern sagen, das ist schlecht für das Kind, wenn das eine zweite Sprache zu Hause spricht. Oder Pädagogen, die eben nicht so offen dem gegenüber sind, was ja durchaus noch existiert in vielen Schulen und Bundesländern.
Ja, natürlich. Das ist immer noch der Fall. Das ist sehr situationsabhängig. Da ist es schwierig, so ein Rezept zu geben. Ich würde sagen, einfach natürlich weitermachen und weiterhin die Familiensprache pflegen und ernst nehmen. Sich interessiert zeigen, das schätzen Pädagogen sehr, wenn die Eltern nachfragen und richtiges Interesse zeigen. Wenn es wirklich ganz dramatisch ist und die Pädagogen wirklich total dagegen sind und den Eltern ständig einreden, sie müssten Deutsch mit den Kindern sprechen, und wenn man merkt, das funktioniert gar nicht, kann es auch sein, dass es nicht die richtige Bildungseinrichtung ist. Also das wäre natürlich die letzte Maßnahme, aber wenn man sieht, da wird wirklich dagegen gearbeitet, das kann so viel Schaden anrichten. Mhm. Die Eltern, dass die Eltern einfach stark bleiben, ich glaube nicht, dass es viel bringt, die Pädagogen da einzureden, was einzureden. Ich weiß nicht, ob sie das tatsächlich annehmen würden, ich glaube nicht. Aber für sich, also zu wissen, ja, man ist auf dem richtigen Weg, und trotzdem interessiert sein und trotzdem das Gespräch und den Austausch mit den Pädagogen suchen. Mhm.
Bei Ihren Workshops kommen jetzt Eltern, Pädagogen und aus allen Richtungen. Was sind so Aha-Momente der Teilnehmer, wo die sagen, wow, das, so habe ich da noch gar nicht dran gedacht und das war jetzt eine große Neuigkeit für mich? Mhm.
Ich glaube, der größte Aha-Moment ist, wenn ich erkläre und darstelle, wie sehr Sprache und Spracherwerb mit Emotionalität, mit unseren Gefühlen zu tun hat. Das ist sowohl bei Eltern als auch bei Lehrern oft ein Aha-Moment, dass der Lernerfolg und dieser Spracherwerb so wahnsinnig stark mit der Emotionalität verbunden ist. Und über diese Schiene verstehen auch viele Pädagogen, die anfangs vielleicht skeptisch sind, warum die Herkunftssprachen, die Familiensprache so einen zentralen Stellenwert hat. Und wie stark sich das auch auf die Identitätsentwicklung auswirkt. Also auf die gesamte Persönlichkeit, wie sehr Sprache unsere Identität beeinflusst und Teil davon ist. Und wie viel Verantwortung auch sowohl Eltern als auch Pädagogen in diesem Prozess haben. Ist auch so. Etwas, man hat immer das Gefühl, Sprache ist Kommunikation, Grammatik, Vokabeln, und dann plötzlich fange ich an fühlen. Und dann merkt man so, Sprache ist doch mehr. Mhm.
Ja. Gibt es noch etwas zum Abschluss, was Sie den Zuschauern, ob Eltern oder Pädagogen, auf den Weg geben möchten zu diesem Thema?
Ja, ich werde sehr oft immer gefragt, ja, sind die Kinder dann verwirrt oder überfordert oder ist das dann nicht alles zu viel? Und ich sage dann immer, solange eine Sprache eine natürliche Umgebung hat und für das Kind, im Leben des Kindes einen wichtigen Stellenwert hat, dann ist es nicht verwirrend, sondern im Gegenteil, es ist ein ganz großer Mehrwert, und wir sollten darauf achten, das Kind aufzuwecken für diesen Mehrwert, weil leider ist das nicht selbstverständlich in unserer Gesellschaft.
Wo können Eltern und Pädagogen mehr über Sie und über Ihre Workshops und über Ihre Methoden erfahren?
Am einfachsten auf der Website www.linguamulti.at. Wir sind sowohl in Österreich als auch in Deutschland tätig und würden uns freuen, Konzepte und Methoden weiterzutragen und sowohl Eltern als auch Pädagogen zu unterstützen auf dem Weg der Vielsprachigkeit.
Super, dann danke ich Ihnen vielmals für das Gespräch. Das war auch für mich sehr aufschlussreich. Viel Neues war dabei. Danke.
Dankeschön, danke für die Einladung.